Das hat einfach in Kinderprodukten nichts verloren, zugesetzter Zucker und auch eben Fruchtzucker nur in einem gewissen Maße. Und wir überlegen eher in Richtungen, wie kann man eine zuckerreduzierte Ernährung für Kinder generell fördern.
Herzlich willkommen bei Foodfact. Baby- und Kindernahrung ist wohl das sensibelste Segment der gesamten Lebensmittelbranche und gleichzeitig eines der am wenigsten offen diskutierten. Heute spreche ich deswegen mit Eva Neugebauer und David Rau, den beiden Geschäftsführern von Löwenzahn Organics. Das Unternehmen stellt seit 2016 Bio-Babynahrung her, von Anfangsmilch über Beikost bis hin zu Produkten für Stillende. Mit den beiden schaue ich auf die Fragen, die uns bewegen, die aber selten laut ausgesprochen werden. Was steckt zum Beispiel wirklich hinter der Qualitätssicherung in dem Segment Kindernahrung? Wie geht ein junges Unternehmen mit so einem Albtraum-Szenario eines Lebensmittelskandals um? Und was bedeuten denn die neuen Erkenntnisse aus der Wissenschaft konkret für die Produkte, die wir morgen auf dem Tisch haben? Ihr werdet sehen, Vertrauen ist in diesem Segment alles. Heute reden wir darüber, wie man es aufbaut, wie man es hält und was auf dem Spiel steht, wenn man es verliert. Liebe Eva, lieber David, herzlich willkommen bei Foodfact.
Moin. Vielen
lieben Dank für die Einladung.
Lasst uns heute gleich direkt einsteigen, weil auf eurer Webseite springt mir natürlich ein Slogan ins Auge, der mich neugierig macht, nämlich ohne Kompromisse auf Basis aktueller Wissenschaft. Was steckt denn da dahinter? Was bedeutet das konkret?
Ja, also erstmal sind wir ja 100% Bio, ohne Kompromisse, und wir kombinieren das mit der neuesten Wissenschaft. Also wir arbeiten mit Unis, unseren Lieferanten, Laboren, internationalen Instituten zusammen, haben ja auch unsere eigenen ErnährungswissenschaftlerInnen im Team und arbeiten mit über 2000 Hebammen zusammen. Und da entsteht natürlich gutes, geballtes Expertenwissen, und diese wissenschaftliche Qualität übersetzen wir eben in unsere Produkte. Und das machen wir sehr konsequent, eben nur auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen.
So als Beispiel, was genau sind das für wissenschaftliche Erkenntnisse? Ich meine, die Wissenschaft gerade in der Säuglingsnahrung oder in der Kindernahrung ist super, super schnell. Was bedeutet das ganz speziell auf unsere Produkte gesprochen, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen da so reinarbeiten? Beispielsweise verzichten wir auf Fischöl in den Produkten, also unser DHA, also die Omega-3-Fettsäuren, kommen nicht aus Fischöl. Das ist ja so, dass der Fisch in der Regel die Alge frisst, in der DHA vorkommt, und dann eben dem Fisch das Fett entzogen wird, den Produkten beigefügt. Bei den Schadstoffen kommt das teilweise zu Problemen, weil der Fisch natürlich beispielsweise Schwermetalle dann auch ansammelt. Und wir lassen also diesen Zwischenschritt mit dem Fisch weg, verwenden direkt das DHA aus den Algen. Wir haben BB12 beispielsweise als Probiotikum in unseren Produkten, was wissenschaftlich sehr, sehr gut untermauert ist, sei es Darmentwicklung, Gehirnentwicklung, Entzündungsvermeidung beispielsweise. Jetzt sind wir total froh, dass zum Beispiel DHA in Säuglingsanfangsnahrung schon vorgeschrieben ist als Bestandteil. Jetzt zeigen aber Studien, dass DHA alleine nicht den kompletten Vorteil bietet, sondern eben eine Ergänzung.
Was ist denn DHA?
Ist eine Omega-3-Fettsäure, und wenn man das dann eben noch um ARA-Öle ergänzt und das Ganze dann eben in einem 1:1-Verhältnis den Produkten beimischt, dann hat man eben die optimale. Das ist noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Ich hoffe mal, dass das Gesetz irgendwann nachzieht, wenn man sieht, dass es gerade für Gehirnentwicklung, Augenentwicklung etc. total wichtig ist, dass DHA und ARA zusammen in einem 1:1-Verhältnis vorkommen. Und das ist was, warum wir dann eben die Wissenschaft zur Rate ziehen und eben über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen.
Gibt es darüber hinaus wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Beispiel längst belegt sind, aber die in der Kindernahrungsindustrie überhaupt noch nicht angekommen sind?
Ja, also sowas wie das mit dem DHA und ARA, da ist die EFSA dran, und da wird es auch immer, also es wird immer besprochen, ob das zum Zwang wird oder ob das als Voraussetzung für die Babynahrung festgelegt wird. Jetzt hatten wir Anfang des Jahres in der Babynahrungsindustrie relativ große Rückrufe. Da gab es eine mikrobiologische Verunreinigung bei einem Lieferanten von ARA-Ölen. Es hat jetzt dem Stoff ARA wahrscheinlich nicht sonderlich gut getan, auch in der gesamten Diskussion. Aber die Wissenschaft ist trotzdem sehr einig, dass ein 1:1-Verhältnis, dass das Beste ist für das Kind. Und eben, genau, das müssen die Grenzwerte, da muss die Diätverordnung noch ein bisschen nachziehen.
Jetzt unabhängig von diesen speziellen Werten, wie ist das, sage ich mal, mit Zucker, Salz, Aromen in der Kindernahrung? Was sagt da die Wissenschaft? Was passiert da in der Praxis?
Und das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Ich meine, gerade die WHO ist, was sowas angeht, schon sehr weit. Ich meine, wenn man Kindernahrung beispielsweise anschaut, ist ja der WHO-Grenzwert zu sagen, es ist wenig Zucker drin, und auch die WHO empfiehlt maximal 5 Gramm Zucker auf 100 Gramm in einer Mahlzeit sollten eben für Kinder sein. Und da sind wir gerade, wenn wir in den Bereich Snacks schauen, noch ein gutes Stück weit von entfernt. Also ich glaube, das ist ein Thema, was Eva und mich auch stark umtreibt. Zuckervermeidung, zugesetzte Zucker, aber eben nicht nur zugesetzte Zucker, sondern auch die natürlich vorkommenden Fruchtzucker beispielsweise, die ja, einen hohen Zuckergehalt im Endprodukt daneben erzeugen.
Ja, und auch das Werbeverbot von Zuckerprodukten ist ja etwas, was jetzt schon in vielen europäischen Ländern nach und nach kommt. Ich meine, das Thema Zuckersteuer wird ja auch stark diskutiert. Extrem wichtiges, super überfälliges Thema in unseren Augen, weil es auch einfach auf allen Ebenen einen enormen Mehrwert bringen würde. Nicht zuletzt die auch Entlastung des Gesundheitssystems. Ja, und ich glaube, Abschaffung von Zuckerzusätzen in Babynahrung generell ist etwas, was auch nicht mehr extrem lange dauern wird, bis das kommt. Da sind wir ziemlich sicher.
Das heißt, das wäre auch in eurem Sinne. Wird es dann nicht schwieriger, so Produkte zu entwickeln, weil die dann vielleicht nicht mehr so gut schmecken?
Das stimmt. Allerdings fokussieren wir uns ja auf Produkte, und unsere DNA ist von Anfang an schon, wir gehen in Produktkategorien, also wir bieten vollwertige Nahrung an und wir orientieren uns an den WHO-Grundsätzen. Das heißt, du hast beispielsweise auch das Thema Salz angesprochen in unserer Knochenbrühe für die Beikost. Eine Rinder- und eine Hühnerknochenbrühe, die wir haben, vermeiden wir auch komplett Salz beispielsweise, weil das eben nicht empfohlen wird. Es würde natürlich, gerade wenn ich das probiere, schmeckt schon besser, wenn da ein bisschen Salz mit drin ist. Aber genauso sehen wir es auch mit dem Zucker. Das hat einfach in Kinderprodukten nichts verloren, zugesetzter Zucker und auch eben Fruchtzucker nur in einem gewissen Maße. Und wir überlegen eher in Richtungen, wie kann man eben den Geschmack mit anderen, also jetzt nicht mit Aromenstoffen, wir sind konsequent Bio, aber wie kann man eine zuckerreduzierte Ernährung für Kinder generell fördern? Und ich glaube, das ist ein Kampf, den es kämpfen wert ist, weil eben der Geschmack von Gemüse ist ja auch erstmal nicht schlecht, sondern wir haben ihn uns einfach in frühen Jahren, ich würde uns mal einer Generation zuordnen, ein wenig abtrainiert bekommen durch eben hohen Zuckergehalt, durch hohe Verarbeitung etc.
Jetzt ist ja Zucker, Omega-3, Salz, das ist ja vermutlich sehr gut erforscht, aber dann gibt es ja auch noch echte Forschungslücken in der Kinderernährung. Fragen vielleicht, wo die Wissenschaft noch keine klare Antwort hat. Gibt es sowas? Wo liegen denn da diese Lücken eurer Meinung nach?
Ich bin der festen Überzeugung, dass eines der spannendsten Themen für die Zukunft das Thema Mikrobiom ist. Und ich glaube, da ist auch die Wissenschaft noch an einem sehr, sehr frühen Punkt, die Erforschung des Darmes und alles, was damit zusammenhängt. Ich hatte jetzt vorhin BB12 bei uns in den Produkten angesprochen, ein recht potentes Probiotikum, das verwendet wird, aber es sind präbiotische Ernährung ist in aller Munde, gerade für Erwachsene. Und ich meine, die Darmentwicklung bei einem Kind und auch die Darmentwicklung bei einem Baby, das sind Themen, da beteiligen wir uns an Forschung, da sind wir sehr daran interessiert, das eben weiterzutreiben. Weil ich glaube, die Auswirkungen von der Darmentwicklung auf das Restliche, auf das Immunsystem, auf die Gehirnentwicklung, auf generell die Gesundheit des Kindes in der Zukunft, da sind noch einige Felder, die bespielt werden können, die wir auch im Hintergrund gerade angehen.
Also Darmgesundheit bei Babys, Darmgesundheit bei Kindern, da würde ja jetzt vielleicht jemand sagen, der schon ein bisschen älter ist, der wird vielleicht sagen, naja, warum gibt man denen denn nicht was Gescheites zu essen? Dann wird sich der Darm von alleine regenerieren und gut entwickeln. Ist das vielleicht so ein Thema, das vielleicht auch durch das Industrieessen erst entstanden ist? Wäre das nicht eher ein Thema, das es gar nicht geben würde, wenn die Leute einfach frische Gemüse verarbeiten würden oder frisches Obst?
Definitiv. Also bin ich der vollkommen festen Überzeugung, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr in der Convenience gefangen ist. Und ich meine, gerade wenn man auch über moderne Elternschaft spricht und auf die Aufteilung, da sind viele eben auf Convenience-Produkte angewiesen. Und es gibt mittlerweile ja auch wirklich gute Convenience-Produkte. Aber generell der hohe Verarbeitungsgrad bei der Nahrung für Erwachsene, bei der Nahrung für Kinder ist ein Problem. Und auch da verweise ich wieder auf unsere Knochenbrühe. Das ist ja kein Produkt, was man dem Kind einfach in der Schüssel gibt zum Löffeln, sondern das ist ein Produkt, in dem man andere Produkte, beispielsweise einen Brokkoli, zubereiten kann. Erstens, um es geschmacklich ein bisschen anzureichern, zweitens dann eben mit Kollagen beispielsweise, eben eine vollwertige Nahrung zu begünstigen.
Ja, und ich glaube, also noch einmal eine Sache zu ergänzen, also wir mit Löwenzahn Organics bewegen uns ja auch immer in einem Feld, wo wir sagen so, wir wollen möglichst natürlich, wir sind ja auch riesen Stillfans, wir wollen möglichst viel kochen, möglichst viel Gemüse und so weiter und so fort. Gleichzeitig schauen wir uns aber die Realität im Alltag von Eltern an, die arbeiten, die halt irgendwie 1000 Sachen unter einen Hut bringen müssen. Und deswegen ist es ja nun mal so, dass die Realität nicht so aussieht, dass die Eltern jeden Tag da in der Küche stehen und super vielseitig und gesund und toll kochen. Dann schmeckt das auch noch den Kindern und die essen das auch noch. Diese Realität ist halt ja eben nicht da, deswegen greift man zu anderen Produkten. Und diese anderen Produkte, die da behilflich sind und die das ergänzen können, die das Kochen einfacher machen können und so weiter und so fort. Und im Bereich von Stillen halt eben die bestmögliche Alternative zum Stillen, sodass man das Stillen ergänzen kann oder das Stillen ersetzen kann, zu bieten, das ist halt eben genau unsere Mission, ne? Ja, und da muss man sich dann halt eben mit genau diesen Dingen befassen. Ne? Was sind denn die Produktinhalte, die besonders wichtig sind für die Entwicklung von der sensibelsten Gruppe unserer Gesellschaft, von Säuglingen und Kleinkindern? Ne?
Das heißt, seht ihr eure Produkte dann eher so als Baukasten nach dem Motto, nimm unser Produkt und ergänze es mit frischen oder mit anderen Produkten?
Das auf jeden Fall. Also frisches Gemüse und Obst, das können wir nicht können und wollen wir nicht ersetzen. Also um Gottes Willen, das soll bitte jeder zu Genüge zu sich nehmen, jedes Kind. Und also das ist auf jeden Fall das, was wir immer sagen würden. Außer natürlich in dem Alter, wo man bisher nur Milchnahrung zu sich nehmen kann. Ne? Also da ist es natürlich so, deswegen befassen wir uns da ja auch mit den elementaren Bausteinen unserer Nahrungsmittel, auch Bausteine der DNA und so weiter und so fort, weil es da ja eben das einzige Lebensmittel ist, was Säuglinge zu sich nehmen. Ne? Die Milchnahrung oder halt die Muttermilch in dem Sinne.
Jetzt sagst du, David, Knochenbrühe. Ich frage mich gerade, wie entsteht denn so ein neues Produkt bei euch? Wie entsteht denn so ein Produkt von der ersten Idee bis zur fertigen Rezeptur?
Ja, das ist ein sehr, sehr unterschiedlicher und bisweilen langer Prozess. Also wir nehmen unsere Impulse teilweise, wie Eva schon gesagt hat, aus der Zusammenarbeit mit Universitäten, mit unseren Lieferanten. Wir haben den Vorteil, dass wir ja in einer Industrie sind, die vor allem von sehr großen Unternehmen getrieben wird. Und wir bezeichnen uns immer so als das kleinere Schnellboot. Das heißt, wir können sehr schnell auf Marktentwicklung, wir sehen Trends, wir besuchen Messen, auch internationale Messen und schauen dann eben, was sind die Themen, die gerade die Welt umtreiben im Bereich Ernährung, im Bereich Kinderernährung und übersetzen das dann eben in unsere Produktphilosophie, wissenschaftlich getrieben und eben Bioqualität. Und bis dann, ich sag mal, von der ersten Idee eines Produktes bis hin zum tatsächlichen Launch kann das dauern zwischen, ich sag mal, ein halbes Jahr, wenn wir sehr, sehr zügig sind und die Rohstoffe alle problemlos verfügbar sind, bis hin zu mehrere Jahre, weil da eben noch klinische Studien notwendig sind, weil wir noch in die Forschung reingehen müssen, weil vielleicht bestimmte Rohstoffe noch nicht in Bioqualität verfügbar sind, wir da Erstlieferanten aufbauen müssen. Aber das ist eine Arbeit, die für uns inkrementell wichtig ist, weil ich glaube, wir, wie Eva sagt, wir sind an einer supersensiblen Zielgruppe dran. Unsere Produkte sind sehr gut, aber unsere Produkte müssen ständig weiterentwickelt werden. Das tun wir.
Woher kommen denn eure Rohstoffe? Wenn du sagst, das ist ja ein ganz wichtiger Teil der Produktentwicklung und wie werden sie vor allem auch kontrolliert in der Lieferkette?
Das ist, wenn man sich unsere Produkte anschaut, super einfach nachzuvollziehen. Wir haben auf jedem einzelnen Produkt einen Transparenzcode und haben einen Finder auf unserer Website. Das heißt, man muss einmal die Chargennummer eingeben auf unserer Website und sieht, wo die einzelnen Rohstoffe des Produktes herkommen. Und natürlich, sofern es möglich ist, sind alle unsere Produkte, also werden alle in Deutschland und dem Umland produziert und die Rohstoffe kommen primär aus Europa und der EU, gerade landwirtschaftliche Rohstoffe. Ziehen wir komplett aus Deutschland, Österreich und eben dem Umland.
Jetzt sagen wir mal, so ein neues Produkt ist fertig, ich habe die Rohstoffe zusammen, die Produktionskette steht. Trotzdem ist der Geschmack, ich nehme mal an, auch für Babys eine wichtige Komponente. Wie testet man denn das dann? Also so ein Geschmack von Kleinkindern, von Babys, wie stellt man denn fest, ob ein Produkt wirklich funktioniert und ob es auch wirklich schmeckt?
Da haben wir den riesigen Vorteil, dass wir ein Team sind voller Eltern und wir haben unsere kleinen Versuchskaninchen alle am eigenen Tisch zu Hause sitzen. Das heißt, also ich meine, die Sicherheit der Produkte ist natürlich vorher festgestellt, aber die Geschmackstests, die passieren tatsächlich bei uns zu Hause an den eigenen Kindern aus dem Team von Eva, von mir. Und dann wird probiert und probiert, wird es angenommen, wird es nicht angenommen. Und wir haben jetzt auch tatsächlich gerade Produkte, die wir nochmal einen Looping nach hinten geschoben haben, weil genügend Kinder aus dem Team gesagt haben, oh nee, das passt nicht vom Geschmack her, das muss nochmal überarbeitet werden. Und dann machen wir das, weil also natürlich bei der Säuglingsnahrung gibt es viele Aspekte, die auch eben auch eine Verträglichkeit und auch eine tatsächliche Annahme des Kindes bedeuten. Aber da geht es eben eher um die Verträglichkeit, um die Verdauung, wie reagiert das Kind drauf, da ist Geschmack weniger wichtig. Lustigerweise in Deutschland weniger wichtig. In asiatischen Ländern werden wir öfter damit konfrontiert, dass sie sagen, naja, wir haben das verkostet und haben uns dann eben für dieses Produkt entschieden. Was auch super, super lustig ist. Das ist in Deutschland deutlich weniger der Fall, dass Geschmack bei der Milchnahrung wichtig ist. Aber wenn wir in die Beikost gehen, dann ist Geschmack super, super wichtig. Und da haben wir nur Produkte, die auch wirklich auf gute Resonanz bei uns intern gestoßen sind.
Ja, da hoffe ich, dass ihr euren Test es an anderen geht, wie das bei mir der Fall war. Ich habe da echt mal bei einer Freundin ein kleines Trauma ausgelöst mit einer Jackfruit Teriyaki, die seither nie wieder Teriyaki-Produkte essen kann. Also vielleicht macht ihr da mal eine Langzeitstudie, wie es dann euren Kindern so geht.
Ja, also
gibt es da so einen Tipp, wo ihr sagen würdet, das werden die ihr Leben lang nie wieder essen nachher? Karotten? Kartoffeln?
Ja, also was man aber ja nochmal sagen sollte, also wir haben ja auch unseren Online-Shop unter anderem auch dafür, um halt eine Plattform zu haben, um verschiedenste Dinge auch zu testen. Ne? Also wir haben unseren Expert-Cycle mit den über 2000 Hebammen in Deutschland. Wir haben den Online-Shop und da testen wir dann schon auch nochmal großflächiger. Und da werden natürlich neben ganz vielen anderen Dingen auch der Geschmack dann abgefragt. Natürlich indirekt, nicht direkt bei den Kindern, sondern bei eben den Eltern oder Hebammen. Aber das machen wir natürlich dann auch im zweiten Schritt. Ne? Aber jetzt, wenn es jetzt um die reine so Produktentwicklung ganz am Anfang geht und in die ersten Proof of Concepts, die da rausgehen, dann passiert das bei uns intern, ja.
Ihr seid ja ein recht junges Unternehmen. Wie geht man denn da mit diesen doch recht hohen gesetzlichen Standards um? Rückstandskontrollen, Analysen? Ist das überhaupt machbar und darstellbar als Startup oder als junges Unternehmen?
Ja, also wir nehmen das extrem ernst, das ganze Thema Qualitätssicherung, und gehen da auf wirklich allen Ebenen die Extrameile, testen doppelt, obwohl wir das gar nicht müssten, gehen weit über die gesetzlichen Regelungen hinaus, und wir würden wirklich sagen, das ist von Anfang an Teil unserer DNA gewesen, dass wir halt diese Transparenz auch schaffen, wie David eben sagt, mit dem Transparenzcode, diese Sicherheit schaffen und Thema Bio-Lebensmittel halt auch einfach die Rohstoffqualität extrem hoch ist. Natürlich machen wir auch so Sachen wie Rückstellmuster, Echtzeit-Chargen tracken. Das heißt, sollte mal irgendwann irgendwas sein, wo wir nicht ganz sicher sind oder wo es vielleicht ein Risiko geben könnte, können wir sofort die einzelnen Chargen an verschiedenen Stellen in der Supply Chain rausziehen. Wie David auch schon meinte, so, wir sind jung und dynamisch und flexibel. Ich glaube, das spielt uns da eher in die Karten im Bereich Qualitätssicherung.
Wir haben
also halt eben auch die neuesten digitalen Tools nutzen, um da ganz vorne mitzuspielen.
Und wir haben den Vorteil dadurch, dass wir auch sehr kurze Entscheidungsketten intern haben. Ich glaube, das ist was uns auszeichnet und auch abhebt. Wir können dann beispielsweise sagen, okay, wir, das machen wir jetzt auch schon seit geraumer Zeit, sämtliche Tests, die wir durchführen, werden auf unserer Website veröffentlicht. Also wir haben ein Transparenz- und Qualitätshandbuch, was öffentlich einsehbar ist auf unserer Website. Jede einzelne Charge wird untersucht und so, also auch mikrobiell untersucht, wie Eva schon gesagt hat, mit strikteren Grenzwerten, als es das Gesetz vorsieht. Und das veröffentlichen wir dann und ist für alle unsere KundInnen komplett zugänglich. Und das ist natürlich was, womit wir ein Alleinstellungsmerkmal haben, auf jeden Fall im Markt. Und auch was dann in so einer Situation, ich hatte es vorhin angesprochen, die Rückrufe Anfang Jahr bezüglich Cereulit, damit können wir dann natürlich auch wieder eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, weil das ist ein Stoff, auf den untersuchen wir. Da untersuchen wir auch schon lange mit sehr strikten Grenzwerten. Und da können alle bei uns eben auf der Website die von sich gekauften Chargen überprüfen und schauen, ist da denn was drin, und das dann eben ohne Probleme weiterführen. Dann ist es eine Kategorie, in der wir uns befinden, die ja auch gewissen Einschränkungen auch in der Werbung unterliegt und dadurch auch generell in der Kommunikation, also im Beispiel mit dem Cereolit-Skandal, sind wir auch super stark in die Kommunikation in unser Hebammennetzwerk beispielsweise gegangen, haben da Studien geteilt, haben da Testergebnisse geteilt, haben das Ganze ein bisschen eingeordnet, weil wir einfach wissen, dass die gerade total nah dran sind an den verunsicherten Eltern. Und unser Ansinnen war es schon die ganze Zeit, die Eltern sollen wieder ohne Angst ins Regal greifen können. Und alle Chargen, die dann eben noch im Umlauf waren, waren problemlos. Auch von anderen Marken waren problemlos und nicht befallen. Aber es darf eben wenig kommuniziert werden. Deswegen darf auch wenig Rücksicherung dann gegeben werden an die Eltern. Und das passiert dann eben über die Hebammen. Und da ist es was, wo die Hebammen sehen auch unsere Qualitätssicherung und unsere Qualitätskontrolle auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene und geben uns da auch regelmäßig sehr gutes Feedback zu.
Für die, die es vielleicht nicht wissen, das bezieht sich ja auf den Skandal, dass Nestle Säuglingsnahrung zurückrufen musste, laut Foodwatch das Ganze auch zu spät kommuniziert wurde. Was lehrt euch denn so ein Fall wie dieser jetzt, unabhängig von der Verlautbarung der Analyseergebnisse?
Ich glaube, es ist ein Punkt, der viele hat aufhorchen lassen, weil es war ja nicht nur Nestlé, es waren ja einige große Unternehmen, die da Probleme mit hatten mit diesen verunreinigten Rohstoffen. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite lehrt zu uns eine Lektion, die wir nicht unbedingt nochmal lernen mussten, dass Qualitätskontrolle wahnsinnig sicher ist, sondern in dem Wege hat es uns auf jeden Fall bestärkt. Was dann natürlich hinter den Kulissen nochmal deutlich stärker aufkam, war, was ist denn die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten? Weil im Endeffekt war es ein Lieferant, der aber die komplette Branche beliefert hat oder einen Großteil der Branche beliefert hat mit dem Rohstoff. Und sozusagen die Diversifikation der Supply Chain ist ein Thema, was danach natürlich nochmal stark aufgekommen ist, weil wir haben sehr strenge Wareneingangskontrollen. Wir testen sämtliche unserer Produkte, sämtliche Chargen zu mehreren Phasen in der Produktion. Aber ich meine, für uns, wir wurden nicht von diesem Lieferanten beliefert. Aber auch uns hätte es vor Herausforderungen gestellt, wenn wir von dem beliefert worden wären und dann eben schnell den Rohstoff hätten switchen müssen. Also, und das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt viele in der Branche umtreibt.
Ein anderes Beispiel zu dem Thema, Anfang Mai, von einer ganz anderen Richtung kommend, ein Mann wurde festgenommen, der Hip-Baby-Nahrungsgläschen mit Rattengift präpariert hat, 2 Millionen Euro Lösegeld gefordert hat. Was löst denn sowas bei euch aus? Da ist man ja eigentlich recht hilflos, wenn es um Qualität und Qualitätssicherung geht. Ihr seid ja letztendlich auch Hersteller im selben Segment wie HIP.
Ja, ich glaube, da gibt es keine glatt gebügelte Antwort. Das ist einfach eine riesige Sauerei. Das ist ein Verbrechen. Da möchte ich jetzt auch nicht mit einem Finger zeigen auf ein Unternehmen, weil ich meine, sowas, gerade wenn es in der eigenen Produktion passiert, das ist wahnsinnig schlimm. Ich bin froh, dass es aufgefallen ist. Ich bin froh, dass die Produkte dann eben aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Aber sowas macht einfach sprachlos. Natürlich kann sowas in der Warenausgangskontrolle nochmal überprüft werden. Aber dass, wenn der Mann selber Mitarbeiter war und auch mal nach meinen letzten Nachrichtensichtungen scheint das ja der Fall gewesen zu sein, dann ist das super, super schwierig. Und ich glaube, da trifft außer den Beschuldigten oder den Schuldigen, der es dann im Endeffekt war, keine Schuld.
Also glaubt ihr, dass das in der Zielgruppe, also bei den Eltern zum Beispiel, dass das dem Vertrauen in so eine Marke schadet? Können die das so differenziert betrachten und sagen, naja, das war jetzt ein Erpresser und das ist eine Sauerei, aber HIP hat eigentlich trotzdem eine tolle Qualität? Oder könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass jemand kommt und sagt, naja, wenn das jetzt einmal passiert, das ist ja heftig, dann könnte das ja theoretisch nochmal passieren.
Also ich denke, das ist immer reputationsschädigend, sowas, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es kommuniziert und aufgearbeitet wird, dann auch von der Presse. Aber positiv war das mit Sicherheit nicht, keine Frage.
Ich sehe, also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an meinen Algorithmen liegt, die ich so auf Social Media habe. Ich sehe aber auch gerade von KonsumentInnensicht ein gewisses Mitleid, weil ich meine, das ist ein Unternehmen, es ist ein deutsches Unternehmen, dem da eben geschadet wurde. Es ist ein Unternehmen, was schon super lange für Qualität steht, auch für Bioqualität steht. Ich glaube, dass viele gerade, ich meine, Eltern sind in der Regel recht informiert, wenn sie ihre Kaufentscheidungen treffen, einfach weil es um so eine sensible Zielgruppe geht. Und gerade die informierten Eltern sehen, dass es ein Verbrechen da trifft auch HIP keine Schuld und haben dann vielleicht sogar eher Mitleid oder Sorge. Und ich hoffe wirklich, dass da die Reputationsschäden langfristig wieder ausgeglichen werden können.
Und ich glaube, grundsätzlich kann man schon sagen, dass man als Eltern relativ beruhigt sein kann, eben weil ja in der Vergangenheit schon recht viel passiert ist und da einfach viele Regulatorien geschaffen wurden, viele Gesetze geschaffen wurden. Es gibt den WHO-Kodex, der auch das Werbeverbot mit sich bringt, um das Stillen zu schützen und so weiter und so fort. Also ich denke, da kann man schon grundsätzlich relativ beruhigt sein, dass es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da Dinge wie diese jetzt passieren. Da wird schon sehr, sehr stark drauf geguckt.
Ja, aber man merkt, die Welt wird auch ein Stück weit immer verrückter und es betrifft ja auch nicht nur Kindernahrung, es ist ja dann auch mal in dem Joghurt, glaube ich, war schon was schon drin oder in der Cola. Also immer wieder tauchen ja solche Themen auf. Mhm. Wenn man so entlang der Zeitleiste guckt, wie hat sich denn das Kaufverhalten und das Informationsverhalten aus eurer Sicht von den Eltern in den letzten Jahren verändert?
Ja, also was wir extrem merken, ist natürlich das ganze Thema künstliche Intelligenz. Das spielt uns tatsächlich in die Karten, weil dadurch Kunden auch deutlich informierter sind, was sie so nicht sein könnten oft, weil es ja eben dieses Werbeverbot gibt und viel nicht gesagt werden kann. Gewisse Vorteile von unseren Produkten zum Beispiel. In dem Sinne glaube ich, dass KI da schon einen extrem großen Beitrag dazu leistet, dass es einfach deutlich leichter ist für Eltern, sich zu informieren. Gewisse Vorteile von Produkten, Inhaltsstoffen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, David, aber das wäre so das größte Ding, ne?
Definitiv. Und gerade im Bereich Baby ist natürlich auch ein demografischer Wandel super ersichtlich. Ich meine, wir bekommen in Deutschland weniger Kinder. Und die Leute, die Kinder bekommen, sind tendenziell ein bisschen älter. Also das Alter fürs erste Kind wird höher und höher. Dadurch beobachten wir aber auch, dass natürlich eine Zahlungsbereitschaft steigt, was einer Marke mit einem Premium-Anspruch und einem Bio-Anspruch natürlich ganz gut passt. Also dass da die Nachfrage nach uns steigt. Und je weniger Kinder eine Familie hat, desto höher sind auch die Pro-Kopf-Ausgaben. Beispielsweise, wir sind in Südkorea relativ stark am Markt. Und Südkorea hat ja weltweit die niedrigste Geburtenrate mit 0,7, hat dadurch aber auch mit die höchste Pro-Kopf-Ausgabe oder Pro-Kind-Ausgabe bei den Eltern. Also das ist so ein Trend, der gegeneinander geht. Aber ältere Eltern sind auch informierter, gehen tiefer rein in die Themen, sind oftmals so ein bisschen abgeklärter, wobei ich da eine Generalisierung, glaube ich, vermeiden würde. Aber trotzdem beobachten wir das ganz oft, dass dann eben die Informationslust steigt und dann kommt eben eine KI oder es kommen die LLMs, die super helfen, sich zu informieren und bei denen wir immer überlegen, wie wir sie mit hochwertigem und gutem Content füttern können.
Ja, aber jetzt sagt der KI, das bedeutet ja auch, dass die manchmal falsch informiert werden, wenn die KI beginnt zu halluzinieren. Wie geht man denn mit Eltern um, die mit wissenschaftlich vielleicht auch fragwürdigen Überzeugungen zu euch kommen? Oder gibt es die nicht?
Doch, die gibt es. Also wir haben, unser KundInnen-Service ist für alle zugänglich und wir merken, dass gerade bei so einem Thema wie Säuglingsnahrung super, super viele Rückfragen kommen. Jetzt auch, wenn Rückrufe beispielsweise passieren, erhöht sich das natürlich nochmal. Wir haben viele Gespräche in Kommentaren bei Social Media etc. und natürlich dann auch nochmal mit Hebammen. Wir haben den riesigen Vorteil in Deutschland, dass wir so ein tolles Hebammenwesen haben. Kann man sich drüber streiten, ob das ausreichend staatlich gefördert wird oder nicht. Aber wir haben ein sehr gutes Hebammenwesen und auch durch die Akademisierung des Hebammenberufs ist die Beratungsqualität bei den Eltern wahnsinnig gut. Und die sind die erste Anlaufstelle bei allen Fragen um Ernährung, um Schwangerschaft etc. und können da schon viele Mythen und Falschannahmen, glaube ich, einfangen. Wir sehen aber schon, dass dann Rückfragen kommen, bei denen wir uns überlegen, okay, wo kommt denn jetzt bitte schön der Gedanke her bei den einzelnen Produkten, weil sich die KI eben was ausgedacht hat. Darauf kann man dann aber am Telefon oder per E-Mail einfach hinweisen. Und wir haben da seltenst Probleme, weil ich glaube auch das Halluzinieren von Large Language Models hinlänglich bekannt ist.
Das heißt, würdet ihr sagen, die Hebammen sind eigentlich eure Zielgruppe und gar nicht die Eltern?
beides. Also ich glaube, grundsätzlich ist schon auch wichtig zu sagen, dass natürlich wir mit unserer Marke das uns total als Aufgabe genommen haben, Transparenz zu schaffen, aufzuklären. Und das sollte jetzt keinesfalls sich so anhören, als wenn wir jetzt sagen, ah super, die KI ist da, jetzt sind die Eltern endlich informiert, tschüss. Sondern wir machen ja genau das über unsere Hebammen, aber auch direkt an unsere Kunden. Also wir machen beides, ne? Dass wir jetzt auch einen Podcast rausbringen, wo wir über Themen reden und so weiter und so fort. Also das ist schon der Gedanke daran.
Aber klär mich mal auf, wie spricht man denn so eine Hebamme an? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die Zielgruppe Hebamme, wie gehe ich denn die an? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich auch ein beschränktes Budget haben. Gibt es da die Hebammenzeitung oder ich bin da ja wirklich ein Laie in dem Bereich? Würde mich echt interessieren.
Das ist super, super vielfältig. Also wir gehen auf Kongresse. Es gibt sehr viele Kongresse in Deutschland für Hebammen. Da sind dann sozusagen in den Sälen sind die Vorträge und vor den Sälen sind Industrieausstellungen. Und da kommt man super in den Austausch mit den Hebammen. Und das ist auch wirklich ein fachlich wirklich versierter Austausch. Das merken wir jedes Mal. Also Eva und ich stehen dann auch an den Ständen und unterhalten uns mit den Hebammen über Produkte, über die Ernährung in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, für das Kind etc. Das ist schon sehr, sehr schön. Und dann haben wir eben unseren Hebammenclub, in dem wir E-Mail-Adressen haben und die Hebammen versorgen mit wissenschaftlichen Studien, mit Mustern beispielsweise und dann eben mit denen drüber sprechen, welche Themen uns gerade umtreiben, teilweise auch Webinare anbieten zu ernährungswissenschaftlichen Themen. Und da kommen wir in einen regelmäßigen und guten Austausch. Und das ist auch nicht nur in eine Richtung, sondern wir haben auch Hebammen, die wir befragen, wenn wir an neue Produkte gehen, weil die natürlich auch an der Wissenschaft und an den Eltern super nah dran sind.
Gibt es da so einen Trend, den ihr seht in den Gesprächen mit den Hebammen, wo die sagen, das wird gesellschaftlich noch viel zu wenig diskutiert und bräuchte dringend mehr Aufmerksamkeit?
Relativ oft das ganze Thema Omega-3, gerade in der Kinderernährung, wenn es dann in Richtung Beikost geht, sprechen viele uns für das Thema Omega-3 an und natürlich beispielsweise, wie kann man Milchproduktion anregen mit Ernährung, was isst eine Mama im Wochenbett, was passiert in der Schwangerschaft und wie kann man vielleicht mit natürlichen Mitteln auch beispielsweise einer Morgenübelkeit eben mit Ingwer entgegenwirken zum Beispiel. Also das sind Themen, da gibt es Hausmittel, da gibt es aber auch wissenschaftliche Studien, die das Ganze dann stützen. Und da sind Hebammen wahnsinnig gut informiert, geben uns Impulse, können damit uns an den Ständen fachsimpeln. Und das überführen wir dann eben in die Produktentwicklung.
Ich würde sagen, dass die Hebammen auch tatsächlich einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass wir uns ja auch sehr, sehr stark auf die Mamas fokussieren, weil wir sagen so, hey, eigentlich die Ernährung in der Schwangerschaft, der Support der Schwangeren und auch der Mütter dann in der Stillzeit und Wochenbett und so weiter, das ist eigentlich ein Bereich, der noch total unterrepräsentiert ist, ne? Und da wird ein bisschen kurz gedacht, ja, dass halt quasi zum Beispiel nach der Geburt die Nährstoffspeicher total aufgebraucht sind von der Frau und die soll dann ein Kind stillen und irgendwie mental fit sein und das geht ja gar nicht, ne? Und das ist tatsächlich ein Thema, was auch die Hebammen natürlich total umtreibt, weil die sind ja dann die dann da zu Hause bei den Müttern sind und sehen, was los ist und was benötigt wird, ne? Und da sehen wir das halt auch immer als Thema für die Mamas und für die Babys in den ersten 1000 Tagen, ne?
Jetzt sind wir schon mitten in den Trends im Zukunftsgespräch. Was mir immer wieder untergekommen ist, ist das Thema Baby-led Weaning. Das ist ja auch schon seit einigen Jahren in aller Munde. Was steckt denn da dahinter? Was sagt die Wissenschaft dazu?
Ja, also ich glaube, bei Baby-led Weaning ist ja so, dass es zum einen halt wir das Thema Verschlucken und Sicherheit haben, ne? Wo viele dann so ein bisschen so Sorge haben, ist das jetzt wirklich das Richtige, verschluckt sich mein Kind? Ich kenne das auch selber von meinen Kindern, dass ich mich immer sofort so total erschrocken habe, wenn sich dann mein Kind irgendwie verschluckt hat. Und das passiert natürlich bei Baby-led Weaning am Anfang ein bisschen mehr und öfters, aber dafür lernen dann die Kinder schneller halt mit festen Stücken umzugehen. Aber die Studienlage ist da halt natürlich nicht ganz so klar.
Das ist Nahrung ab ein Jahr, oder? Sagt man ab ein oder zwei Jahre? Bin ich jetzt komplett falsch?
Es gibt Reifezeichen für die Beikost, beispielsweise, dass das Kind nicht mehr diesen Zungenreflex hat und alle Sachen rausdrückt, beispielsweise aufrecht sitzen kann. Das sind auch viele Themen, über die dann eben eine Hebamme aufklärt und bei der Beikosteinführung nochmal unterstützt. Es gibt Eltern, die beginnen schon im fünften Monat oder nach dem fünften Monat oder nach dem sechsten Monat, im siebten Monat des Kindeslebens. Aber das ist so der Bereich, wo dann die Beikost beginnt.
Okay.
Ja, und man muss natürlich, also bei dem, was ich gerade gesagt habe, trotzdem schauen, dass man natürlich die richtigen Lebensmittel dem Kind zur Verfügung stellt, ne? Also ganz weiche Sachen und also eine weich gekochte Brokkoli zum Beispiel und so. Und das zweite Ding, was natürlich viel diskutiert wird, was bei dem Thema ist, die Nährstoffversorgung. Da wird diskutiert, ob das dann beim Baby-led Weaning ausreicht, ob das Kind dann eben genug zu sich nimmt. Gerade kritische Nährstoffe wie Eisen, Zink, Vitamin B12, ob das ausreicht. Und dann dadurch empfehlen eigentlich die meisten Experten eine Kombination aus beiden, ne? Dass man halt Brei und Fingerfood dem Baby anbietet.
Dieses Thema Baby-led Weaning ist ja nur eines. Welche weiteren Trends beobachtet ihr denn gerade? Was kommt denn nach Baby-led Weaning oder gerade parallel?
Also wir glauben auf jeden Fall, dass es einen Trend geben wird, der mehr hin zu wirklich gesunder, funktionaler Ernährung von oder gesünderer, funktionalerer Ernährung von Kindern geht. Halt weniger in Richtung so, okay, bunt, recht viel Fruchtzucker, Hauptsache das Kind isst was, sondern wirklich sich mehr wirklich anzuschauen, so was ist wirklich jetzt gesund und ergänzt wirklich das Nahrungsspektrum der Kinder. Das ist so eine Sache, die wir natürlich auch stark bedienen wollen, ja, in die wir stark reinschauen, wo wir nur Sachen neu auf den Markt bringen, wo wir wirklich einen Mehrwert sehen, ne? Und wo wir sagen, das ist jetzt nicht der x-beliebigste Riegel, sondern das ist wirklich eine Neuheit, ne? Was wirklich einen Mehrwert bringt für Kinder und Kleinkinder.
Ich glaube, das läuft immer so ein bisschen in Wellen ab. Beispielsweise während der Pandemie ist das Thema auch bei Eltern zu Hause kochen, zu Hause vorbereiten super stark angewachsen. Das hat danach wieder ein bisschen nachgelassen. Und jetzt sind eben wieder Convenience-Produkte recht stark nachgefragt. Und ich glaube, dass es da auch davon wieder so ein bisschen eine Abkehrung geben wird. Ich glaube, Convenience ist wichtig, aber wir sehen in Studien, in Umfragen, dass Convenience nur ein Teil davon ist. Also es muss sich immer noch so anfühlen, als wäre es selbst gekocht und vor allem muss es auch das Nährstoffprofil abdecken, als wäre es selbst gekocht worden. Und das ist natürlich, das ein Spagat, das zusammenzubringen, ist super schwierig. Und ich glaube, da unterstützt die Wissenschaft, da sind Eltern informierter. Du sprichst über das Thema Baby-led Weaning, da sind dann gibt es dann eben Studien, die das Ganze befürworten. Es gibt Studien, die stehen dem sehr kritisch gegenüber. Jetzt gibt es recht neue Studienlage, dass eben gerade bei der Beikost irgendwie ab 6 Monaten soll es ein Brei sein, aber mit Klümpchen und dann ab 9 Monaten soll es ein bisschen gröber sein, damit das Kind mehr Textur in der Nahrung hat. Also ich glaube, das ist eine super stetige Entwicklung, weil man da so stark auch dran forscht. Ich hatte vorhin das Thema Mikrobiom angesprochen. Ich glaube, das wird ein Trend sein, der stark ankommt. Wir sehen jetzt international, aber auch schon national, das zählt ein bisschen auf das Mikrobiom-Thema ein. Wie kann man Zucker ersetzen in den Produkten und dann beispielsweise durch einen Oligosirup, also durch Inulinsüße, was aber eben was süß schmeckt, aber kein Zucker ist, sondern eben Ballaststoff. Da sehen wir auch schon gerade im Snackbereich so die ersten Produkte, die super, super spannend sind. Und auch das beobachten wir und überlegen, in welche Richtung wir uns da weiterentwickeln.
Prima. Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr steht für hochwertige Kindernahrung. Wo steht denn der Markt eurer Meinung nach in 10 Jahren? Wird das weiter in der Nische sein oder wird das vielleicht sogar im Mainstream ankommen?
Also auf jeden Fall wächst der Premium-Markt innerhalb der Rubrik der Babynahrung stark. Währenddessen der, wie wir eben schon gesagt haben, der Gesamtmarkt für Babynahrung eigentlich schrinkt, weil wir eben immer weniger Kinder gebären. Vielleicht werden wir da ja politisch jetzt ein bisschen besser werden in Zukunft, sodass wir Strukturen schaffen, wo die Deutschen mehr Kinder bekommen und der Markt wieder ein bisschen größer wird. Aber ich glaube, das haben wir eben schon gesagt, dass dieser Trend hin zu mehr Informiertheit, gesünderes Essen auf jeden Fall fortschreitet. Ich meine, das kann man sich ja auch anschauen, wenn man generell die letzten Jahrzehnte sich anschaut, wie die Menschheit sich da entwickelt hat, dann kann man schon, glaube ich, sagen, wir werden immer älter, wir werden immer informierter, was gesund ist, was nicht gesund ist. Das sollte sich, wenn der Mensch jetzt nicht ganz blöd ist, wahrscheinlich so weiter fortsetzen.
Liebe Eva, lieber David, ich glaube, zum Thema Informiertheit und Informationsverhalten haben wir heute einiges beigetragen. Vielen Dank für das offene Gespräch. Wir haben ja gestartet mit dem Slogan ohne Kompromisse und jetzt, ja, kann ich sagen, jetzt weiß ich, was es in der Praxis bedeutet. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
Lieben Dank dir, lieber Stefan.
Danke, Stefan.
Das war's für heute von Food Fact. Ich nehme aus dem Gespräch vor allem eines mit. Vertrauen in Kindernahrung entsteht nicht durch Packaging. Es entsteht durch Entscheidungen, die niemand sieht und die trotzdem wirklich jeder spürt, wenn sie falsch waren.
Ach ja, und weil wir gerade beim Thema Vertrauen sind, ich vertraue darauf, dass ihr jetzt eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter hinterlasst. Ihr enttäuscht mich doch nicht, oder? Baba und Servus bis zum nächsten Mal.